Wir möchten einen Vers lesen aus dem Alten Testament, aus 2. Könige 4, Vers 8. 2. Könige 4, Vers 8, und das Thema heute ist Gottes Frau. Gottes Frau, eine reiche Frau wird hier genannt, oder eine große Frau. Und einziges Mal, wenn eine Frau hier reich oder groß genannt wird, in die Heilige Schrift, in 2. Könige, Kapitel 4, Vers 8. Und das geht hier über die Geschichte von Elisa. Erst vermehrt er das Öl einer Witwe und dann trifft er eine Sunamitin. Also eigentlich eine Frau aus Sunem. Und wir lesen dann in Vers 8 von 2. Könige 4. Es begab sich zu der Zeit, dass Elisa ging gen Sunem. Da selbst war eine reiche Frau. Die hielt ihn, dass er bei ihr aß. Und als er nun oft daselbst durchzog, ging er zu ihr ein und aß bei ihr. Lass mich noch beten. Vater, wir danken für dein Wort und bedanken, dass dein Sohn Jesus Christus uns zu uns gekommen ist als Gottes Sohn, als ein reines Lamm, um mit seinem Blut unsere Sünden wegzuwaschen. Wir danken, dass wir mit deinem Geist versiegelt sind. Wir danken, dass wir auch beten dürfen für die verfolgte Kirche, für dein Leib Jesu Christi, das hier auf Erde schwer verfolgt wird, in Ländern wie Iran und Eritrea und so viele andere. Du kennst jeden Einzelnen, dieser leidet, auch für deinen Namen und für dein Wort. Wir beten, dass du durch deine Gnade auch diese Christen heute Trost gibt und dass es, wenn möglich ist, uns nützt, um auch da in diese Länder das Wort Gottes, was verboten ist, reinbringt. Vielleicht auch durch Websites oder Internet, dass Leute gerade das Zeug downloaden können. Wir haben gesehen, das passiert auch oft. Wenn das ist, dass nicht blockiert werden und dass wir möglich auch praktisch etwas tun können für unsere Geschwister. Da gib uns auch dein Wort klar und verständlich, diese Morgen zu bedienen, vor allem zu den Schwestern, das fragen wir in Jesus Christus Namen. Amen. Also, das Thema ist hier Gottes Frau. Und diese Frau ist eine Sunamitin. Eine besondere Frau. Sie wird reich genannt. Einziges Mal, wenn eine Frau reich genannt wird in der Schrift. Oder groß. Und sie ist sehr gastfreundlich zu Elisa. Wenn er durchkommt, dann sagt sie, komm bitte, iss und nimm was Zeit. Und nach einiger Zeit, wenn wir dann so weiterlesen, von Vers 9 ab, dann sagt Elisa, ich möchte etwas für dich tun. Die Frau hat keine Kinder. Und Elisa weiß das. Und was passiert dann? Nach einiger Zeit verheißt er sie, du sollst schwanger werden. Und es kommt aus, sie bekommt ein Kind. Vers 16, um diese Zeit über ein Jahr sollst du einen Sohn herzen. Sie sprach, ach nicht, mein Herr, du Mann Gottes, lüge deinem Magd nicht. Sie sagt, das kann nicht wahr sein, das glaube ich nicht. Ähnlich wie Sarah, dann wurde von Gott gesagt, durch einen Engel, ja, du sollst schwanger werden. Und Sarah denkt, ja, ich bin 90 Jahre alt, mein Mann 99 Jahre. Ich schwanger werde? Ich habe doch keine Ahnung, was Männer, ja, wir wissen das alles nicht. Das kann nicht sein. Und sie lachte. Ein Jahr später war sie schwanger. Und hier sehen wir das gleich. Sie ist schwanger. Und Vers 17, die Frau war schwanger und gebar einen Sohn um dieselbe Zeit über ein Jahr, wie ihr Elisa geredet hatte. Aber es kommt am Punkt, wenn wir weiterlesen, das Kind wird krank, stirbt, aber wird von Elisa von den Toten auferweckt. Und es ist eine bemäßige Bedeutung in Trübsalstab, sondern das nicht hier besprechen. Aber hier sehen wir eine Frau, die etwas tut für in diesem Fall Elisa, weil sie hat an Gottesfurcht und das zeigt sich, in dass sie diesen Mann Gottes empfangen möchte, Gastfreundschaft zeigen möchte, das wird von Gott gesegnet. Und das ist bei Rahab, haben wir gesehen, in unserer Studie in Josua 2, genau das gleiche so. Sie hat Glaube gehabt an Gott, sie war eine Hure, sie möchte sich bekehren und sie hat diese Spionen versteckt. Und dadurch ist sie auch aufgenommen in diese Liste von Glaubenshelden in Hebräer Kapitel 11. Ihr Werke zeigten, dass sie an Gottes Furcht hat, durch ihre Haltung gegenüber Gottes Männer, in diesem Falle Elisa. Nun, wenn ich eine Frau wäre, dann möchte ich gerne wissen, wie kann ich eine Frau sein, die Gott gefällt? Das ist heute nicht so einfach. Heute hört viele Meinungen, vor allem für Frauen, du musst das tun, du musst das tun, du musst eine Karriere nachstreben, und das wird von ihr erwartet. Aber die Frage ist, was erwartet Gott von einer Frau. Und er sagt, ja, ich bin noch keine Frau, ich bin noch ganz jung. Es ist schon nun gut zu bedenken, ja, Gott hat hier ein Leben gegeben. Wie willst du das Leben für ihn einsetzen? Wie kannst du ein Leben führen, was Gott gefällt? Und das findest du nur in der Heiligen Schrift. Nicht in Magazinen, nicht in Medien, sicher nicht, aber in was Gott in seinem Wort darüber sagt. Ich möchte vier Dinge darüber sagen. Erstens, Gottes Frau hat ein reines Leib, ein reines Körper. Und eine der schönsten Bilder von die Gemeinde, das Leib von Jesus Christus, ist Rebekka. In 1. Mose 24, Vers 16, dann wird diesen Knecht geschickt von Abraham, also von Israel, nach Mesopotamien, heutige Irak, und er hat einen Auftrag, eine Frau zu suchen für den einzigen Sohn seines Herrn. Na, das ist nicht so einfach. Und eine große Verantwortung. Ein Freund von mir ist in Pakistan und er ist, glaube ich, nun 40 Jahre alt. Und hat dann gesagt nach einiger Zeit, Nico, bevor ich zum Glauben kam, war ich ein böser Kerl, viel mit Frauen und Alkohol gehabt. Nun will ich nichts mehr zu tun, ich will rein leben, aber ich will eine gute Frau haben. Suchst du bitte eine Frau für mich? Das ist da normal, hè? Dass ein Vater, wenn ein Sohn so 25 ist, 30 ist vielleicht, hat Geld verdient, hat ein gutes Geschäft gemacht. Und dann sagt er, Papi, es wird Zeit, wenn ich, dass ich heirate, kannst du mal eine Frau für mich suchen. Und der Mann sucht dann eine Frau für seinen Sohn. Aber in diesem Fall hat er mich gefragt, eine Frau für ihn zu suchen. Und das ist ein Mann, eine andere Kultur, eine andere Sprache und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ich bete für dich. Aber ich glaube nicht, dass ich diejenige bin, die fähig bist, für dich eine Frau zu suchen. Aber es gibt jemanden, dein himmlischer Vater, die durch seinen Geist dich führen kann zur richtigen Frau. Wie genau das gleiche passiert in 1. Mose 24, Vers 16. Der Knecht Eliezer wird nicht genannt mit Namen in diesem Kapitel, wie der Heilige Geist auch niemals sich selber bezeichnet. Er sucht da eine Frau. Und wir lesen da in Vers 16 von 1. Mose 24, diese Rebekka war noch eine Jungfrau und kein Mann hatte sie erkannt. Warum ist es so wichtig? Weil wenn Paulus 2000 Jahre später schreibt, in 2. Korinther 11, Vers 2, über das Absicht, was er hatte als Christ, sagt er in 2. Korinther 11, Vers 2, denn ich habe euch vertraut, einem Mann, dass ich eine reine Jungfrau Christo zubrächte. Mit anderen Worten, sein Ziel ist, um eine Gemeinde, die eine reine Jungfrau um Christus zuzubringen. Das war der Grund, warum Jesus stirbt am Kreuz, um eine Frau für sich zu kaufen aus Juden und Heiden. Und praktisch gesprochen, wir sind in einer ziemlich immoralen Generation lebhaft. Die meisten Europäer haben hier ein Komplex über Jungfrauschaft und morale Reinheit. Die meisten denken, dass ein Mädchen oder ein Kerl, wenn er 18 ist und noch immer eine Jungfrau ist, was ist falsch mit diesem Kind? Es ist niemals falsch mit einer jungen Person, die versucht, recht und rein zu leben. Er ist, hat das einzige Richtige gemacht. Und es gibt viele heute, die bekommen keinen roten Kopf, wenn man über Pornografie spricht und andere Schmutzsachen spricht. Aber wenn man über Jungfräulichkeit spricht und so weiter, und man ist Jungfrau, dann sagen die Leute heute, was ist dann falsch mit dir? Das ist unsere pervertierte, immorale Gesellschaft. Jahre her gab es einen Evangelist und der hat viele zum Glauben geführt. Und er wurde gefragt von seiner Mutter oder von Familie, um eine Person, die zum Tode verurteilt war, zu besuchen. Er hat es gemacht und dieser Mann war, sein Name war Eddie. Und der Evangelist hat versucht, ihn zum Herrn zu führen und sie wollte nichts wissen. Und dieser Mann war da im Knast und sollte die Todesstrafe bekommen, weil er hat einen anderen Mann getötet, wenn sie in einem Bar gespielt haben, gesehen und gespielt haben. Und der Evangelist sagte zu Eddie, ob er eine Botschaft für seine Mutter hatte, bevor er getötet wurde. Eddie hat dann geflucht und gesagt, das kannst du meiner Mutter sagen. Das sind die letzten Worte, die sie von mir hört. Ein Fluch. Evangelist war schockiert und hat dann gefragt, warum hast du so einen Hass auf deine Mutter? Na, sagte er, Das kann ich dir schon erklären, Prediger. Ich habe von meiner Mutter gelernt, wie ich spielen sollte mit Karten. Ich habe von meiner Mutter gelernt, zu trinken. Ich habe sie beobachtet, wie sie sich mit Alkohol vollgesauft hat. Ich lernte von meiner Mutter zu fluchen. Und ich habe von meiner Mutter meinen ersten schmutzigen Witz gehört. Ich habe spielen gelernt von meiner Mutter. Und ich habe einen Mann getötet, weil ich gespielt habe in einem Casino. Wenn es nicht von meiner Mutter wäre, wäre ich nicht hier gewesen. Also das kannst du diese, ein paar Worte gebraucht, Mutter, Frau, sagen. Eddies Mutter war nicht Gottes Frau. Und ihr Kind wurde sehr verbittert durch die Sünde, die er für seine Mutter übernommen hatte. Gottes Frau ist eine reine Frau. Die Medien heute, wenn man die Kinos anschaut oder die Hollywood-Filme anschaut, schöne Mädels sieht man da aus Hollywood oft, blondhaarige, brunette, aber ein schmutziges Leben. Aber das sind oft die Beispiele für die jungen Mädels von heute. Die bekommen die gute Presse. So sollst du sein. Und wenn du als Mutter sagst, ich möchte, dass meine Mädchen später verschmutzt werden, ja, dann musst du sie solche Beispiele anschauen lassen. Das ist, was die Welt will, wie unsere Töchter verschmutzt werden. Wenn deine Tochter so erlaubt wird, sich zu kleiden und zu verhalten, ja, dann ist es nicht fremd, dass eine junge eine Menge Hunde immer auch hinter sie kommen. Und du weißt vielleicht, in 2. Petrus 2, Vers 22, werden da ein Sau und ein Hund genannt. Ein Hund ist ein Bild in der Bibel von einem ungläubigen Mann. Eine Sau ein Bild von einer ungläubigen Frau. Wenn du wissen willst, Männer, wie wir in unserem Charakter wirklich sind, studiere, wie ein Hund sich benimmt. Wenn du wissen willst, wie eine Frau in ungläubigen Zustand sich benimmt, studiere das Verhalten eines Saus. Das, was Gott sagt. Zweitens möchte ich sagen, Gottes Frau ist eine errettete Seele. Das Bibelbild davon, ich denke, ist rot. Wir haben rot mal letzte Woche besprochen in unserer wöchentlichen Bibelstudien. Und Gott gibt Ruth gibt alles auf, was sie hat. Wir lesen in Ruth, Kapitel 1, Vers 16, dass sie einiges sagt zu Naomi. Naomi ist eine Frau, die, man kann sagen, im Unglauben in falsche Richtung ihrem Mann nachgefolgt ist, in einer Zeit von Teuerung, in einer Zeit von ja, geistlicher Unternährung. Und diese Ruth hat gesehen, wie Naomi ihren Mann verloren hat, die beide Söhne verloren hat. Und doch, am Moment, dass Naomi dann hört in Bethlehem, das heißt Brothaus, ist er wieder Nahrung, Gott hat sein Volk wieder besucht, kehrt sie zurück im Lande. Und sie folgt Naomi nach. Und dann sagt Ruth in Ruth 1, Vers 16 zu Naomi, rede mir nicht darin, dass ich dich verlassen sollte und von dir umkehren, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibest, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Es ist nicht genügend, liebe Damen, dass ihr versucht, moralisch rein zu leben. Jesus sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Man kann nicht errettet werden durch eine gute Moral nachzuleben. Oder eine gute Etikette zu folgen, dass man das Richtige sagt, mit dem richtigen Ton, die richtigen Worte sagt. Gottes Frau ist eine errettete Frau. Jahre her war da eine italienische Operasängerin. Und durch Francis Schaeffer, ein bekannter amerikanischer Prediger, kam sie zum Glauben an Jesus Christus, bei Labrie. Französische Wort für Schutzhütte, kann man sagen. Immer da in der Nähe von Montreux wird es gemacht. Und diese Frau, die kam zum Glauben, hat da in diese Operette, Opera gegen viel gesungen. Und dann wurde sie gefragt, ob sie auch anfangen möchte, um für den Herrn zu singen. Hat sie gesagt, das tue ich gerne. Und dann hat sie ihre Stimme, wunderschöne Stimme, anfangen zu gebrauchen, um etwas anderes zu singen, als nur diese Operalieder von Mozart und Haydn und so weiter. Und sie hat dann ein schönes Lied gesungen und das war nicht mehr über Unterweis vielleicht. Weißt du das Thema von der Meisteroper und Opera, wo Operett ist? Zwei Dinge. Ehebruch, Hurerei und Mord. Das ist das größte Thema von na alle Operas und Operettes. Das ist das Thema. Aber es wird ganz schön dargestellt, weißt du, kulturell. Aber das ist das Thema, wenn man die Librettos, die Texte gut studiert. Aber gut. Sie hat dann angefangen zu sagen, ich möchte meine Stimme nun für den Herrn einsetzen. Und dann hat angefangen zu singen, jetzt sage ich ja zu Jesus. Vor dem war es oftmals nein. Denn wenn er an die Tür geklopft wird, schloss ich stolz und kalt mich ein. Doch jetzt habe ich mich ihm ergeben, mein Herz schweigt vor ihm still. Und freudig heißt es immer ja, wenn Jesus etwas will, ich sage ja zu Jesus. Ja, Herr, für immer ja. Ich tue deinen Willen gern und dir gehört mein Ja. Nicht notwendig zu sagen, dass ihre Karriere als Operasängerin nicht mehr groß weitergegangen ist, aber ihre Karriere für den Herrn hat von dort ab angefangen. Sie hat ihre Stimme angefangen zu gebrauchen für den Herrn. Nicht mehr für sich selber, nicht mehr für ihre Karriere, aber für den Herrn. Diese Frau, die Operasängerin, war eine gute Frau. Sie war eine talentierte Frau. Sie war eine sehr kulturelle Frau. Aber sie wurde nicht Gottes Frau, bis sie Jesus Christus als ihren Heiland und Erlöser hat vertraut. Rahab haben wir schon besprochen in Josua 2. Und ihr kennt die Geschichte von Rahab. Rahab war ein Hure in Jericho und hat nicht gerade einen guten Ruf gehabt. Rahab doch hat später, nachdem Israel eingezogen ist und Jericho zerstört wurde, Salma geheiratet. Salma war der Sohn von Nachson. Nachson war der Fürst von Juda, der Stammhaupt von Juda. Eine sehr angesehene Person. Und diese hat einen Sohn gehabt, Salma, die hat Rahab geheiratet. Rahab und Salmas Sohn war Boas. Boas hat Ruth geheiratet. Wie wir gerade gelesen haben, wenn Ruth zurückkam aus dem Land Moab, hat sie Boas gesehen. Ein reicher Mann, und der hat sich gekümmert um eine Frau, die eigentlich keine Karrieremöglichkeiten hatte. Eine Heidenfrau. Soll eigentlich nicht passieren. Ein Jude soll keine Heiden heiraten. Hat sie doch geheiratet. Ein reicher Mensch. Ein Bild von Jesus Christus. Ein Jude, aller Reichtum hatte Gott im Himmel, hat sich erniedrigt bis zum Tod am Kreuz, um einen Heidenbraut aus die Heiden zu sich zu ziehen, mit seinem Blut eine Frau rein zu machen. Das heißt, die Gemeinde, die heute aus Heiden existiert, aber aus Mausenteil. Und diese Rahab, die hat als Zeichen, dass sie Gottes Schutz haben möchte, ein rotes Seil hinterlassen aus dem Fenster. Wir lesen das in Josua Kapitel 2, Vers 18 und Vers 21. Wir sollen das im Detail nochmal besprechen nächste Woche, die Szene, Josua 2. Ich möchte das kurz hier erwähnen. In Josua 2, zwei Bücher zurück bei Ruth, lesen wir in Vers 18: Wenn wir kommen ins Land und du nicht dies rote Seil in das Fenster knüpfest, damit du uns niedergelassen hast und zu dir ins Haus versammelst, deinen Vater und so weiter und so fort. Dann Vers 21, sie sprach, es sei, wie ihr sagt, und ließen sie gehen und sie gingen hin und sie knüpfte das rote Seil ins Fenster. Ein rotes Seil. Warum ein rotes Seil? Genau der gleiche Grund, warum, wie wir letzte Woche besprochen haben mit Ostern, da bei Ostern ein Osterlamm geschlachtet wurde, wenn das Volk Israel aus Ägypten gegangen ist und das Blut von diesem Osterlamm musste an die Außenseite des Türes gestrichen werden. Ein vollkommenes Lamm musste geschlachtet werden. Und die Mutter, Vater, Bruder, dein ganzes Vatershaus musste sich in diesem Hause von einem Hure versammeln. Kannst du dir vorstellen? Wenn du weißt, ich habe ein Familienmitglied, die ist irgendwo, ja, Hure. Und für deine Rettung musst du dich in ihrem Haus versammeln. Ich sage, ja, wieso hat Gott das gemacht? Konnte nicht ein anderes Ort bedenken, wo man sich versammeln musste. Ja doch, es war genügend Ort in Jericho, die viel Ansehen hatte. Alles wurde zerstört. Das Haus von dieser Hure nicht. Warum nicht? wenn du zu Jesus kommst, musst du außerhalb des Lagers gehen, außerhalb der angesehenen religiösen Gruppe gehen. Und Leute müssen auf dich niederschauen und sagen, gehörst du diesem Jesus, diesem Jude, die zwischen Mörder gekreuzigt wurde, Diebe gekreuzigt wurde? Und damit identifizierst du dich, wenn du zu Jesus kommst. Er wurde außerhalb der Pforte Jerusalems gekreuzigt. Wir müssen außerhalb des religiösen Lagers gehen, sein Schmach tragen, wie damals die ganze Familie von Rab, außerhalb die angesehenen Leute in Jericho, sich in diesem Hurenhaus begeben mussten. Aber da war die Rettung. Erstens möchte ich sagen, die rote Strick verbindet einen Sünder mit Gott. Jesus Christus ist der Mittler zwischen einem Sünder und einem heiligen Gott. Es gibt einen Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Kein zweiter Mittler oder Mittlerin, nur eins. Und wie nun der Braut verbunden ist mit Jesus durch seinen Geist, so möchte Gott dich verbinden mit seinem Sohn. Jesus sagt, kommet her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Rahab kam zu ihm. Sie nahm sein Joch auf sich und sie fand Friede und Ruhe für ihre Seele. Jesu Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Zweitens, ein Seil verbindet Dinge. Man sieht zum Beispiel, in der Geschichte von dem barmherzigen Samariter, ein halbtoter Mann an der Straße lag, kam ein Priester vorbei, ein Levit vorbei, die haben ihn nicht verbunden. Aber die Samariter, die von Jerusalem nach Jericho ging, von der Stadt von Leben, die verfluchte Stadt, von Gott in die Welt, Richtung Hölle, er hat sich gekümmert um die Halbtote. Er hat sich, wie Jesus, verbunden mit dieser Halbtote. Und auch ihr seid vielleicht halbtot, wenn ihr noch nicht von neuem geboren seid, ist dein Geist tot. Dein Körper lebt. Aber dein Geist muss von neuem geboren werden. Wer ist, der die geringen Tage verachtet, sagt Zechariah 4, Vers 10. Es sind die geringen Dinge. Geringe Menschen. Aber für Gott sind sie ganz wichtig, weil jede Seele ist ein kostbarer Seelenvriend. Für jede Seele ist er am Kreuz gegangen. Und er sagt, wie möchte er dann eine Seele retten? Durch törichte Predigt. Wenn wir da am Freitagabend oder Samstag, den letzten Samstag, stehen und predigen da mit Plakat und öffentlich predigen, dann sagen die Leute, du bist doch nicht bescheuert, ja. Ja, da predigen über diesen Jesus, er ist doch schon lange tot. Aber diese tote Jude in Augen der Welt ist als einzige fähig, die Sündenlast von jedem Mensch auf sich zu nehmen und seine unerlöste Seele zu retten von Gottes Gericht. 1. Korinther 1, Vers 27 sagt, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Dass er die Weisen zu Schanden macht und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, dass er zu Schanden macht, was stark ist. Töricht, schwach, unedel, verachtet, was nichts ist, das möchte Gott erwählen. Du sagst, ja, aber ich kann doch nichts, das ist nicht wichtig. Wenn du mit was du hast zu Gott kommt und Jesus fragt, deine Sünden zu vergeben, dann macht er dich fähig für alles, was er für dich als Auftrag hat. Und er fragt niemals viel, niemals mehr, auf das du kannst. Die göttliche Torheit ist weiser, denn die Menschen sind. Und die göttliche Schwachheit ist stärker, denn die Menschen sind. Gott hat eine pure Rahab ausgewählt. Ein Mädchen, Ruth, ausgewählt. Die zwei Frauen sind in die Geschlechtslinie gekommen von Jesus Christus. Ein Seil verbindet Dinge. Uns ist ähnlich als Leine, also die rote Leine, ist eine Lebenslinie. Die einzige Lebenslinie, die es für einen Mensch gibt, ist Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn nur durch ihn. Er sagt, ich bin zu Jesus gekommen. Dann ist es ganz wichtig, dass du lernst, im Namen Jesu zu Gott zu kommen. Weil er ist an der rechten Hand des Vaters, er betet für dich und er sehnt sich danach, dass du jeden Moment zu dem Gnadenstuhl kommst und sagst, Jesus, hier bin ich, ich brauche dich als mein Vater, als mein Gott. Das sind Dinge in meinem Leben, vielleicht unbekannte Sünde, Schwierigkeiten, mühselige Sachen Und du weißt das, Herr. Und der Herr sagt, ich weiß es. Und der Herr wartet darauf, dass du ihm das sagst, dass du mit diesem Anliegen zum Gnadenstuhl kommst. Das ist ein Stuhlentrom, wo Gnade zu finden ist. Dann ist nicht nur, dass du sagst, ich bin errettet durch Gnade alleine. Gnade bedeutet auch oft, dass wir seine Gnade brauchen, um durchzuziehen. Was wir ehrlich sein, wir verdienen vieles zu ernten im Fleisch, was wir gesät haben im Fleisch. Gnade ist auch, dass wir weniger ernten, als dass wir im Fleisch gesät haben und verdienen dann zu ernten. Auch das ist Gottes Gnade. Also, und wenn er noch nicht sagt, ich weiß, ob ich bekehrt bin, komm zu Jesus. Bekehrung heißt nicht, ich muss all meine Sünden 1, 2, 3 aufzählen und bekennen. Nein, Bekehrung heißt, dass du sagst, meine Gerechtigkeit reicht nicht, die Rahab, und sagt, ich möchte mich in die Arme von Jesus werfen und auf seine Gnade alleine bauen, dass er mich eins und für ewig gerecht macht für ihn, aufgrund von was er am Kreuz für mich getan hat, aufgrund von seinem Blut alleine. Also, Gott sucht eine Frau mit einem reines Leib, eine errettete Seele und einen bußfertigen Geist. David spricht davon, wenn er sich versündigt hat, mit Bathseba im Psalm 51, Vers 19. Da sagt er da, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstetes und zerschlagen Herz, wirst du Gott nicht verachten. Er war geängstet, er war zerschlagen, er hat sich versündigt, und wenn im Alten Testament ein Mann Ehebruch pflegt und ein anderer ermordet, was David gemacht hat, er hat Uriah ermordet, gibt es kein einziges Opfer für Versöhnung, nur die Todesstrafe. David kennt das, das Buch Gottes ziemlich gut. Und er fragt nur, bitte, sei mir gnädig, Gott. Das ist bei uns genau das Gleiche. Gott sei mir gnädig, weil ich verdiene Gottes Gericht. Und Gott sagt, ein sanfter, ein erniedrigender Geist ist, was ich suche. In der Bibel sehen wir das in 1. Petrus 3. Da wird unter anderem einige Bedingungen gestellt für eine christliche Frau. Und das geht nicht so sehr um das Äußerliche, aber das Innerliche. Gott sucht das Herz einer Frau, ihrem Herz. Und das ist besonders wichtig. In 1. Petrus 3 wird gesagt, dass Gott nicht erstens den Schmuck auswendig anschaut, Vers 3, aber Vers 4, der verborgene Mensch des Herzens, unverrückt, mit sanftem und stillem Geiste, das ist köstlich vor Gott. Und Sarah hat ihr Mann als Herr angesprochen in Vers 6. Nun, wenn du heute eine europäische, befreite Powerfrau das vorliest, dann nimmst du die Seite, so riechst du aus deiner Bibel und schmeißt sie ins Feuer. Da will sie nichts mit zu tun haben. Aber Gott sagt, das ist, was ich gerne sehe in einer neugeborene Frau. Und der tragische Zustand heute ist, dass es heute eine Menge errettete christliche Frauen gibt, die ihre Männer nicht recht behandeln und nicht ihm die Ehre geben, wie sie eigentlich Gott die Ehre geben soll. Ich sage immer, Beste ist, wenn man heiratet, dass beide Partner die Überzeugung haben und das auch versuchen aufzunehmen, Jesus Christus ist ihr Herr und er ist die wichtigste Person in ihrem Leben. Und danach kommt der Ehepartner. Maar in diesem Sinne ist es wichtig, weil im Moment, dass eine Frau das vom Herzen lernt, zu sagen und zu tun, soll sie ihr Mann als ihr Haupt anerkennen und einen stillen und sanften Geist haben. Nun, heute ist ein der größten Probleme in nicht nur Einzelfällen, aber in einigen christlichen Familien der Mut von einer Frau. Ich habe das oft gesehen, dass da der Mund einer Frau, die kann viele Männer wenig beängstigend machen, Angst einjagen. Eine christliche Frau kenne ich, die hat ihren Mann gedroht mit einer Scheidung, hat die Scheidung eingereicht, wenn ihr nicht etwas Bestimmtes getan hätte, was ihr finanziell auch Vorteil gab. Ich habe es direkt gesagt, das kannst du nicht machen, hat sich zurückgezogen, aber das sind Beispiele, die ich erfahren habe. Ein paar Jahre her war da eine junge, von neun geborene Frau, die hat ihren Mann bedroht. Wenn er nicht das und das tut, dann möchte sie ihm abstechen. Ja. Christen, ne? Christen, nicht ungläubig. Das kann man vorstellen, sagst du. Aber das sind die Tatsachen heute. Wenn Eva alleine war in 1. Mose 2 und 3, dann kam der Schnaps zu ihr. Und erstens hat er etwas weggelassen, hat sie etwas weggelassen aus ursprünglichem Befehl, etwas zugefügt. Und dann ist sie in die Sünde gefallen. Und dann möchte sie, wenn sie einmal gefallen war, auch ihrem Mann geben, dass er auch mitkam mit ihr in diese Sünde und sie nicht tot. Deswegen ist Ermahnung im Neuen Testament dreimal, denn es kommt zu einer Ehe, erstens zu die Frau, danach zu dem Mann. 1. Petrus 3, Epheser 5 und ich glaube noch Kolosser 3. Gott sucht in einer Frau einen sanften und stillen Geist. Und als Beispiel möchte ich sagen, Jahre her war eine Dame, die war ziemlich, wie kommt das nicht, hat sich gerne an der ersten Stelle gesetzt, bei ihrem Mann und ihren Kindern. Und immer, wenn du eine Frage stellst, hat sie immer geantwortet. Und ihr Mann, ja, hat gedacht, na gut, so sind wir angefangen, es ist nicht einmal so. Und dann gingen sie mal zu einer Evangelisation, wurde gepredigt, und der Mann dachte, ach, ja, ich bin Idiot, ich bin Evangelist, und ich komme niemals mehr zurück. Seine Frau dagegen, die hat gewusst, das ist die Wahrheit. Ging nach Hause, ist in die Knie gegangen, hat sich bekehrt und kam zu Jesus Christus. Und dann ist sie zurückgegangen, sie ist eben gelesen und hat gesagt, ja, was muss ich nur tun? Der Mann sagt, nichts. Tu nur eine Sache. Tu das. Was sagt sie? Und er sagt, es ging zurück. Und wenn ihr Mann etwas gefragt hat, ist getan. Wenn er was gefragt hat, womit sie nicht einverstanden war, ist es getan. Der Mann denkt nach einer Woche. Das ist Jesus-Zeug, das ist nicht so schlecht, als ich dachte. Ich schaue das noch ein paar Wochen an. Und die Frau, die sagt nicht so viel. Darf ich in die Versammlung gehen? Christliche Versammlung? Nein, sagt der Mann. Der Mann beobachtet sie. Nicht mehr groß reden. Sie fragt, was ist das, ich tue da an ihrem Mann? Und der Mann denkt, halt, jetzt sagt, Mann, das ist eine Frau, die ich immer gewünscht habe. Und nach zwei, drei Monaten hat sie mir gesagt, darf ich mal in diese Versammlung gehen? Sagt er, na, du kannst schon gehen. Wo ist das genau? Ja, das ist da und da. Ich möchte die Kinder auch mitnehmen, mach's gut, kannst gehen. Und nach ein paar Mal blieb ihre Haltung, und sorgte sie den Geist so. Und dann, nächstes Mal, wenn sie gegangen ist, kam ihr auch in der Nacht. Ist er so hinten am Ende gekommen, so weißt du, da so hinten so, und dann hat sie sich so gesetzt und dann hat er so zugehört. Und hat sich auch zu Jesus bekehrt. Dann hat der Pastor danach angezeigt und gefragt, ja, wieso, was ist der ausschlaggebende Grund gewesen? Na, du weißt es schon. Das Verhalten seiner Frau. Das hat ihn am meisten beeindruckt. Nicht, was sie in ihrer Zone gesagt hat, nicht der Predigt vom Pastor, weil er ihn gelesen hat, das Verhalten seiner Frau. Gottes Frau. Ich habe es oft mitgemacht, wenn das Evangelium gebracht wurde, dann sagt eine Frau zu mir, kannst du mal kommen zu meinem Mann, er ist so schwer, weißt, er hört nicht, er will nicht zum Glauben kommen. Und dann denke ich, wenn ich so eine Dame sehe, denke ich, von, ich weiß schon, liebe Dame, warum das wahrscheinlich nicht so ist. Dann komme ich zu Hause bei dieser Dame und dann sagt sie, du musst mal mit meinem Mann reden. Wir reden ein bisschen miteinander und alles geht tipptopp. Und ich spüre schon, dass er Interesse hat. Und im Moment, dass der Punkt kommt, dass ich da sagen darf, willst du mal darüber legen, um zusammen zu beten, dass du den Herrn Jesus aufnehmen kannst als deine Lösung, sagt Schwester B, ja, ja, Jan, das musst du unbedingt tun. Das habe ich schon 100 Mal gesagt. Das ist genau, was musst du tun. Und ich schaue den Mann an, ich schaue mich an und ich weiß, das war vielleicht eine letzte Chance. Das tut er nie mit mir dabei. Ich habe oft viele Frauen gesehen, die denken, ja, mein Mann, schon Hampelmann, aber wenn sie einen sanft und stillen Geist aufnehmen könnten und ihr Fleisch kreuzigen, habe ich oft gesehen, dass viele Männer schon den Schritt nehmen möchten. Eine Frau, nach Gottes Herz, ist eine Frau, die fitness und endständig ihr hingegebenes Leben führen möchte an ihr Heiland. Und eine der besten Versen darin ist in Galater 5 gegeben. Da wird gesprochen über das Fleisch und den Geist. Und wir wissen alle, als Christ ist das ein Problem. Das Fleisch von jedem Mensch möchte sein Ding durchziehen und den Geist, ach ja, den Geist, die wird leider oft behindert, wenn wir das Fleisch sein Ding lassen tun. Galater Kapitel 5, Vers 24 sagt, welche aber Christo angehören, die kreuzigen ihr Fleisch samt den Lüsten und Begierden. Wer Fleisch hat Lust und Begierden? Kann von einem Mann das sein, von einer Frau kann es etwas ganz anderes sein. Das Fleisch ist genau das Gleiche. Und die Lösung ist in Galater 2, Vers 20, wo Paulus aus Erfahrung sagt, ich lebe aber, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt lebe im Fleisch, lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dargegeben. Und ich sage das, ich lebe es in dem Glauben, nicht in den Sohn Gottes, aber des Sohnes Gottes. Das heißt, bedeutet das, der Glaube ist nicht von dir, ist von Gottes Sohn. Ihr kennt Epheser 2, 8 und 9. Also, Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben. Dasselbe gericht als euch. Gottes Gabe ist es. Was ist Gottes Gabe? Ein Glaube. Gott schenkt genügend Glaube an jeder von euch hier, um zum Glauben zu kommen. Und Jesus aufsehen als deinen Erlöser. Aber wenn du das gemacht hast, möchte er den Glaube seines Sohnes in dir ausleben. Was behindert das? Mein Fleisch, dein Fleisch. Wenn es nicht kreuzig ist, ja, dann hast du Probleme. Und man hat ein paar gute Beispiele in der Schrift. Man hat eine Hannah, eine Frau, die betet um ihr Sohn. Sie hat kein Kind bekommen, sie bekommt Samuel. Eine Abigail, die David ehrt und mit einem Narr verheiratet war, die schlussendlich von Gott getötet wird. Maria, die auf Gott wartet und dann Jesus gebärt. Dorcas im Neuen Testament, eine Frau, die bekannt war für ihre guten Werke. Und Jahre her gab da einen katholischen Verkäufer, die hat immer Leute besucht und die war zum Glauben gekommen. Und da wurde ihm gefragt, willst du mal dein Zeugnis geben? Hat er gesagt, ja, ist kein Problem. Und dann gesagt, nach einiger Zeit, ja, weißt du, ich bin zum Glauben gekommen, nur ein junges Mädchen. Sie war so ungefähr 16, 17 Jahre alt. Sie war also eine große Sünde von 40 Jahren oder so. Wie ist das dann gewesen? Na, gesagt, ich war da einfach bei einem ein Hotel und dann hat ein junges Mädchen ihn bedient, als Kellnerin, und da hat er das Mädchen ein Kompliment gemacht über ihre schöne Hände. Und wir haben schöne Hände. Und das Mädchen hat schöne Hände und dann hat sie gesagt, du hast schöne Hände. Und sie hat gesagt, meine Hände gehören Jesus. Ich ging weg und nach einer Woche hatte ich gedacht, meine Hände gehören. Ich war unterwegs, gleich Hotel vorbei, ich ging wieder vorbei und hat das Mädchen dann getroffen. Hat er gesagt, ja, was bedeutet, was meinst du damit? Meine Hände gehören Jesus. Und dann sagt das Mädchen, mein ganzes Leib gehört Jesus. Das hat ihm so durcheinander gebracht, ist gegangen und mein ganzes Leib gehört Jesus. Was bedeutet das dann? Ich kam dann eine Woche später zurück, beim Hotel vorbei, hat gesagt, nun, ich bin ein guter Katholik, sagte er. Ich gehe in die katholische Kirche, ich nehme die Hostie und so weiter. Aber diesen Jesus, wovon du sprichst, ja, die kenne ich nicht. Willst du mal ein bisschen mehr erzählen über diesen Jesus? Und das Teenie-Mädchen hat gesagt, kein Problem. Und da in der Öffentlichkeit, in der Rezeption, hat sie ihm erklärt, dass katholisch oder nicht katholisch, jeder Mensch ist ein Sünder. Das Lohn der Sünde ist der Tod. Jesus starb an seiner Stelle für seine Sünde am Kreuz, ist begraben, nach 3 Tagen auferstanden. Und wenn er sich bekehrt von seiner Gerechtigkeit, von seiner Religion und kommt zu Gottes Gerechtigkeit, Jesus Christus, dann kann auch er das ewige Leben umsonst als ein Geschenk Gottes empfangen. Ja, das möchte er gerne. Hat dann gebetet und den Händen aufgenommen. Nächsten Sonntag hat sie ihn eingeladen, in die Gemeinde zu kommen. Er kam. Und zu seinem Erstaunen, wir saßen am Klavier, das Mädchen, ja schön, hat dann gespielt. Er kam nachdem zu ihm und hat das Mädchen gesagt zu ihm, weißt du, wenn ich 8 Jahre alt war, habe ich den Herrn kennengelernt und habe ich versprochen, dass ich das Klavier spielen lernen möchte, aber dass ich es niemals, dass ich nur ein geistiges Lied darauf spielen möchte. Keine schmutzige Lieder, keine Lieder der Welt, nur wenn ich spielen kann, für den Herrn spielen. Meine Frage ist, hat Gott deine Hände? Hat er deine Ohren, deine Augen, deine Füße? Im Alten Testament war es so, dass der Hohepriester einmal im Jahr musste ein Lamm geschlachtet werden und wurde das Blut angebracht an seinem rechten Ohr, sein großer Daumen und sein großer Zeh. Und die Idee war, dass das Blut reinigt, was du hörst, was du tust, wo du hingehst. Du sagst, ja, ich habe nicht so große Talent. Du hast irgendwo ein Talent, was du tun kannst. Die Frage ist, hast du zum Herrn gesagt, als Christ und gesagt, Herr, als Frau oder als Mann, die sind meine Hände, die sind meine Füße, die sind mein Ohr, die sind meine Augen, alles, was ich habe, übergebe ich dir. Du kannst es gebrauchen, wie du willst, wo du es willst. Das ist das, was Gott von jedem Menschen möchte, weil dein Leib, dein Körper, gehört nicht mehr dich, ist nur ein Tempel des Heiligen Geistes geworden. Und er möchte dich gebrauchen, weil er hat ein Recht, ein Anrecht darauf, er hat nämlich das gekauft mit seinem Blut. Persönlich möchte ich noch enden mit einer Geschichte, dass da auf einem Abend ganz in einem Bar 2 Jungs ein Spiel, gerade gespielt haben, und ein Junge oder ein Älterer, und der jüngere Kerl hat gesagt, hey, es ist 1 Uhr nachts, aber willst du nicht noch nach Hause kommen, trinken wir noch einen Kaffee und trinken wir noch etwas, bei mir zu Hause billiger auch als hier im Bad. Der Alte sagt, ja, du bist doch verheiratet. Da sagt der Junge, das weiß ich, aber wenn ich anrufe und dann macht meine Frau die Tür auf und ja, dann können sie gerne uns eine Tasse Kaffee machen und dann können wir was zu kochen machen. Das glaube ich nicht. Was für eine Frau ist das dann, die du hast? Er sagt, das tut sie immer. Das glaube ich nicht. Ich schätze mich ja nass. Keine. Komm mal mit. Es ging nach Hause, 2:30, Klingel an, Fenster geht offen. Und der Alte denkt, na, da kommt dann etwas aus dem Fenster fliegen, Menschen fluchen und so weiter. Frau schaut nach unten, schließt es wieder, Tür wird geöffnet, zieht in das beide Männer rein. Und der Junge sagt, Frau, mach mir einen Kaffee. Und der Alte, na, nun soll ich es haben. Frau geht da, macht Kaffee, bedient beide Männer, die sitzen da und so weiter. Und was zu essen? Ja, sicher. Und ze macht ein bisschen Eier und so weiter, Omelette. Und der alte Mann, die schaut die Frau an, zo'n hübsche junge Dame, und diese junge Mann von ihm. Und die sagt nach einiger Zeit, Entschuldigung, liebe Dame, darf ich eine Frage stellen? Wieso hast du als anständige junge Dame so ein junge Schmutzbau geheiratet, du verdienst etwas viel Besseres. Und der junge Freund von mir sagt, das ist die Wahrheit. Und das Mädchen, die junge Frau sagt, weißt du, ich bin Christin. Und ich habe meinem Ehemann schon vieles erzählt über Jesus Christus. Ja, sagt der Ehemann, ja genau, um die Bibel und die Hölle und ich hasse das alles, ich will es überhaupt nicht hören. Dann sagt sie, aber ich liebe ihn. Und ja, ich weiß, wenn er stirbt in seiner Sünde, geht er in die Hölle. Aber was ich nun tun kann von ihm auf Erde, ist einfach ihm dienen, ihm untertan sein und ihm meine Liebe zeigen. Und das tue ich. Und ich bete von ihm. Und sagt die ältere Mann, was ist das dann für ein Jesus? Dann sagt sie, ich kann das schon erklären. Ja, sagt er, tu das bitte. Ich kann es alles klar im Kopf. Erklär die Frau das Evangelium und der Mann kommt dort in der Nacht zu Jesus Christus. Ein Mann mit einer göttliche Frau. Eine reiche Frau, eine große Frau, wie Zeiten können wir vieles acht sagen. Eine Frau, die eine errettete Seele hat. Eine Frau, die ein reines Leib hat. Eine Frau mit einem bußfertigen Geist. Und eine Frau mit einem hingegebenes Leben, das gesagt hat, Herr, will ich dir gehören. Was ich hier habe, ein Talent, es gehört alles wieder. Willst du solch eine Frau sein?
Nein.
Komm zu Jesus. Also zusammen noch ein Lied singen, um abzuschließen. Ich möchte abschließen mit Lied Nummer 167. 167.